ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es um aktuelle militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Wir behandeln aber immer mal wieder auch angrenzende Themen und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute soll es darum gehen, wie die Ukrainer mit ihrer Geschichte umgehen. Das sorgt ja immer mal wieder für Kopfschütteln, auch für Protest. Erst diese Tage wieder, als man eine Militäreinheit geehrt hat und sie nach der UPA benannt hat. UPA, die ukrainische aufständische Armee, die ist auch in der Ukraine zumindest umstritten, weil sie im Zweiten Weltkrieg unter anderem Massaker an polnischen Zivilisten verübt und auch mit den deutschen Nazis gemeinsame Sache gemacht hat. Zweiter Punkt heute, die Osterweiterung der NATO. Das war ein Thema, das auch auf der Konferenz in Halle angesprochen wurde, von der wir ja in der vergangenen Woche zwei Diskussionspanels veröffentlicht hatten. Was im Übrigen bei unseren Hörerinnen und Hörern im Wesentlichen richtig gut ankam. Zumindest entnehme ich das den Mails, die uns erreicht haben. Herr Bühler, bevor wir zu diesen beiden Punkten kommen, will ich aber noch mal zwei Dinge ansprechen, die zu den aktuellen Kampfhandlungen gehören. Nummer eins, darüber hatten wir vor zwei Wochen gesprochen, nämlich der Angriff der Ukraine auf ein Wohnheim in Starobilsk. Der Ort liegt im Gebiet, das die Russen besetzt haben, in der Oblast Luhansk. Bei diesem ukrainischen Angriff sollen mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen sein, überwiegend junge Studenten bzw. Studentinnen. Ist denn, Herr Bühler, mittlerweile klar, was da genau passiert ist?
Also bis jetzt scheint nur eindeutig, dass der Angriff durch die Ukraine durchgeführt wurde. Weil es eben mehrere Drohnen waren, da kann man ausschließen, dass es eine fehlgeleitete russische Drohne oder Gleitbombe war, was ja schon mehrfach an anderen Stellen vorgekommen ist. Das war der Stand im letzten Podcast. Jetzt gibt es Meldungen, dass exilrussische Gruppen Opferlisten aus verschiedenen lokalen Quellen in Starobilsk zusammengetragen haben. Bei den Opfern handelt es sich tatsächlich um Studenten aus der Region Luhansk. Die Ukrainer hatten ja gesagt, in diesem Internat sei eine militärische russische Drohneneinheit der gefürchteten Rubikon-Einheit untergebracht worden. Das passt so nicht mit den Opferlisten zusammen.
Also scheint die Sachlage dann doch einigermaßen klar zu sein. Bislang, wenn ich es recht weiß, gab es aber von der Ukraine keine Bestätigung dieser Sichtweise und deswegen wohl auch keine Erklärung oder eine Art Entschuldigung. Warum tut man sich da eigentlich so schwer?
Ja, also für mich war die Sache, als ich das gelesen habe, dann auch einigermaßen klar. Bei längerer Beschäftigung jetzt mit dieser Sache gibt es aber Dinge, die eigenartig sind. Es gibt keine Erklärung der russischen Exilgruppen, wie zum Beispiel Astra. Das ist eine von denen, die sowas machen. Normalerweise Vyorska ist eine andere. Keine dieser Gruppen hat erklärt, dass sie eine Untersuchung gemacht und veröffentlicht haben. Die Meldung ist in ukrainischen und russischen Medien ohne Quellen zitiert und danach auch in vielen anderen westlichen Medien verbreitet worden. Es ist zwar plausibel, weil diese Exilgruppen bereits früher Opferrecherchen veröffentlicht haben, aber es fehlt jede Bestätigung von den Exilgruppen. Es fehlen Berichte von unabhängigen Organisationen wie Organisationen der Vereinten Nationen oder der OSZE oder auch anderer unabhängigen Organisationen. Keiner hat da irgendwelche Berichte vorgelegt. Die Quellen scheinen ausnahmslos aus dem russischen Besatzungsregime zu kommen, aber ohne Beweise, Bilder etc. Und dazu kommt, dass die beiden zerstörten Gebäude, die dort auf Videoaufnahmen zu sehen sind, und die von den Drohnen getroffen wurden, vormals zwei verschiedene Bildungseinrichtungen beherbergten oder noch beherbergen. Eine Berufsschule und dann eine Internatsschule der Pädagogischen Universität Luhansk. Beide Gebäude besitzen eine gemeinsame Adresse in diesem Starobilsk. Opfer gab es nach den Angaben der russischen Besatzungsverwaltung, offensichtlich nur in letzterem, dieser Internatsschule. Also das Ganze ist noch einigermaßen unklar. Und es gibt mittlerweile auch Gerüchte, dass es sich bei den Opferlisten auch um eine gezielte Geheimdienstkampagne handeln könnte. Auch das ist plausibel. Also fest steht für mich weiterhin, dass der Angriff von den Ukrainern ausging. Es könnte aber sein, dass in dem zweiten Gebäude tatsächlich eine Rubicon-Einheit untergebracht war und die Ukraine mit ihrer Version eines militärischen Ziels dann doch richtig läge. Aber es ist noch vieles unklar und ich hoffe, dass wir irgendwann in den nächsten Tagen auch mal Klarheit bekommen, was tatsächlich passiert ist. Dennoch bleibt es dabei, bei dem Angriff sind viele junge Menschen, Studentinnen und Studenten, ums Leben gekommen und verletzt worden. Es ist in jedem Fall ein trauriger und auch tragischer Einschnitt dort für diesen Ort Starobilsk und insgesamt auch für die Ukrainer, denn es handelt sich ja hier um ukrainischen Boden, es handelt sich um besetzte Gebiete.
Und einerseits denkt man sich ja, naja, gut kann das für die Ukraine nicht sein, wenn sie tatsächlich zivile Ziele angreift. Gut kann das auch nicht sein, wenn sie nicht dazu steht. Andererseits sehen wir ja auch, dass es keine größeren internationalen Proteste gab, was eigentlich auch ein bisschen seltsam ist. Gut, der UN-Generalsekretär, der hat den Angriff verurteilt, aber angesichts dessen, was der bislang im Zusammenhang mit dem Krieg alles nicht gesagt und nicht gemacht hat, hat das wohl auch kein sonderlich großes Gewicht. Ne?
Also den Eindruck habe ich auch. Er hat das aus meiner Sicht häufig vermieden, irgendwie Stellung zu nehmen, wenn es um die Russen ging, die russische Armee ging und um Putin ging. Er hat da schon sehr viel Rücksicht genommen auf den Aggressor. Die eine oder andere Stellungnahme gibt es zwar, aber so wie er die Israelis und die Amerikaner kritisiert hat, in diesem Maße hat er Putin nie kritisiert, denke ich. Ja, aber trotzdem, der Sicherheitsrat hat sich ja unmittelbar nach dem Angriff mit der Sache befasst, wohl auf Antrag der Russen. Aber scheinbar hatte man dort auch keine klaren Informationen, was tatsächlich auch passiert ist dort. Und ich erwarte, dass wir da in den nächsten Tagen auch mehr bekommen dazu.
Und wenn das der Fall ist, dann reden wir doch mal drüber. Die zweite Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte, ist ein Angriff auf einen türkischen Kutter, einen Fischkutter im Schwarzen Meer. Der wurde versenkt, es gab wohl einen Toten, 4 Verletzte. Wissen Sie dazu genaueres? Auch hier deutet ja zumindest einiges darauf hin, dass es die Ukrainer waren.
Also fest steht, dass am Freitag ein türkischer Fischkutter gesunken ist vor der Westküste der Krim in der Nähe von Sevastopol. Die 4 Verletzten haben Splitterverletzungen davongetragen und sind durch einen zweiten türkischen Fischkutter aufgenommen worden, gerettet worden. Das Seegebiet ist Kriegsgebiet. Hier sind Minen ausgelegt, hier sind auch Seedrohnen unterwegs. Was dieser Fischkutter dort machte, das ist unklar. Es gibt bisher weder von türkischer Seite noch von den beiden Kriegsparteien irgendwelche Beschuldigungen oder gar Eingeständnisse. Das heißt, die Faktenlage ist noch relativ dünn, auf jeden Fall viel zu diffus, dass man heute schon sagen könnte, es deutet darauf hin, dass es der eine oder der andere gewesen ist. Also ich weiß es tatsächlich nicht.
Okay, dann belassen wir es dabei und kommen jetzt zu einer Sache, die die Polen auf die Palme gebracht hat, nämlich dass Zelensky eine Militäreinheit mit dem Titel Helden der UPA geehrt hat. Die UPA, die ukrainische aufständische Armee, hat im Zweiten Weltkrieg Massaker an polnischen Zivilisten begangen. Manche ordnet die gar als Genozid ein. Und nun können wir natürlich nicht die ganze Geschichte der Ukraine aufarbeiten, auch nicht in diesem Zeitraum. Wir sind doch keine Experten und wir wollen auch gar nicht so tun, als seien wir welche. Aber wir können zumindest versuchen, die Aufregung um dieses Thema mal ein bisschen aufzuarbeiten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Herr Bühler, die Polen waren sehr erbost ob dieser Ehrung. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also die UPA war eine nationalistische bewaffnete Untergrundarmee, die teils vor dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, aber auch danach für einen unabhängigen ukrainischen Staat kämpfte und gegen Deutsche, Sowjets, Polen und andere, auch Juden, dort vorging. War sie in Kriegsverbrechen verwickelt? Ja, eindeutig. Nach der Quellenlage, die UPA war maßgeblich verantwortlich für groß angelegte systematische Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung in diesem Wolhynien und Ostgalizien. Also nach heutiger Grenzziehung liegt das sowohl in Polen wie auch in der Ukraine und teilweise in Belarus. Sie haben Gewaltakte gegen Minderheiten, gegen politische Gegner geführt. Die sind klar als Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen eingeordnet worden. Wolhynien war nach dem Ersten Weltkrieg polnisch geworden und dann nach dem Hitler-Stalin-Pakt sowjetisch besetzt worden. Danach kam der deutsche Angriff 1941 auf die Sowjetunion und die deutsche Besatzung. Und danach war es ab 1944 wieder sowjetisch. Das macht das Ganze natürlich auch sehr komplex. Und genau während der deutschen Besatzung verübte die UPA schwerste Verbrechen an der polnischen Bevölkerung. Die Wehrmacht duldete das teilweise. Teilweise ging sie auch gegen die UPA vor, wenn es ihnen zu viel wurde in den besetzten Gebieten. Aber man kann nicht sagen, dass sie in irgendeiner Art und Weise zusammengearbeitet haben, jedenfalls nicht nach der Quellenlage, die mir jetzt vor dem Podcast da zur Verfügung gestanden hat.
Dann könnte man ja den Ukrainern zugutehalten, dass der Präsidentenberater Budanov sofort nach Polen gefahren ist, als die Aufregung hochkochte und mit dem polnischen Verteidigungsminister gesprochen hat. Allerdings ist nun keiner von beiden von seiner Position abgewichen. Sprich, es sieht ja eigentlich so aus, als sei Budanov nur dorthin gereist, um die Wogen ein bisschen zu glätten, es zumindest zu versuchen, um vielleicht auch zu versuchen, dass Polen dann möglicherweise sagt, also gut, wenn die Ukrainer so drauf sind, dann müssen wir vielleicht mal unsere Unterstützung für sie überdenken. Oder sehen Sie eine solche Gefahr nicht, Herr Bühler?
Also es war gut, dass Budanov sofort da nach Polen gefahren ist. Wir wissen nicht, was dort unter vier Augen gesprochen worden ist. Wir wissen nur das, was Sie gerade zitiert haben, dass man öffentlich gesagt hat, dass keiner von seiner Position abgewichen ist oder es so interpretiert worden ist. Ich glaube, wenn ich auf die Frage eingehe, ob ich eine solche Gefahr sehe, nein, ich sehe eine solche Gefahr nicht. Die Polen wissen besser als wir, warum sie die Ukraine unterstützen müssen. Aber dennoch müssen sie natürlich gerade wegen der Massaker, es sollen ja 100.000 Polen etwa ermordet worden sein. Und da können sie nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Und deshalb, so verstehe ich den Protest, der dort sofort aus Warschau kam.
Sie haben ja auch Kontakt zu ukrainischen Offizieren bei Ihren Lehrgängen, die Sie mitgestalten. Haben Sie mit denen mal darüber gesprochen, wie die diese fragwürdige Verehrung für Leute sehen, die in der Vergangenheit nicht nur fragwürdige Dinge getan, sondern nachgewiesenermaßen Verbrechen begangen haben? Also die UPA ist ja nicht der erste Fall. Ne? Also wir haben das generelle Thema Bandera. Ende Mai gab es einen Staatsbegräbnis für Andriy Melnyk, einen ukrainischen Nationalistenführer, nachdem er in Luxemburg, glaube ich, exhumiert und in die Ukraine überführt worden war. Und die Dinge hängen ja auch alle irgendwie zusammen. Melnyk gehörte zur Organisation ukrainischer Nationalisten und die UPA war deren militärischer Arm. Also falls Sie mit solchen Offizieren gesprochen haben, der Ukrainer, was sagen Sie?
Also ich habe ja da in den Lehrgängen und bei den großen Abschlussübungen, Planübungen, da habe ich ukrainische Offiziere, das sind junge Offiziere, die haben ganz andere Sorgen. Sie kommen aus dem Krieg, sie machen ihre Generalstabsausbildung und dann gehen sie wieder in den Krieg. Nein, ich habe da nicht mit denen drüber gesprochen. Ich glaube auch, das wäre nicht angebracht als ehemaliger General, als Deutscher auch, Denn wer hat mehr Kriegsverbrechen gemacht als die Deutschen? Und gerade in dieser Region auch, in Polen, aber auch in der Ukraine und weiter Richtung Russland. Also sowas kann ordentlich schief gehen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Das Ansehen, das die UPA hat und auch einer ihrer Anführer Bandera, das ist heute bei Teilen der ukrainischen Bevölkerung immer noch vorhanden, wegen des Unabhängigkeitskampfes gegen die Sowjetunion, der ja bis über das Kriegsende 1945 hinausging. Deshalb blendet man die andere Seite der UPA aus und konzentriert sich auf diese Seite. Und deshalb ist das Ansehen so groß. Ich will das gar nicht bewerten, aber da scheint man mit zweierlei Maßstab zu messen. Man muss aber auch berücksichtigen, dass es die Armee Stalins war, der die Bevölkerung der ukrainischen Sowjetrepublik in den 30er Jahren aushungern wollte. Der Holodomor, wie sie es nennen, der hat 4 Millionen Ukrainern das Leben gekostet und nochmal 2 bis 3 Millionen, die in der ukrainischen Sowjetrepublik damals lebten und nicht Ukrainer waren. Dann kommen dazu die Verschleppung und Ermordung ukrainischer Eliten zusätzlich. Die sind also nicht verhungert, sind verschleppt worden oder gleich erschossen worden, um die ukrainische Identität auch auszulöschen. Aus diesem Grunde, so habe ich das verstanden, hat die UPA in gewissen Kreisen der ukrainischen Bevölkerung ein hohes Ansehen.
Nichtsdestotrotz, es gibt ja Leute, die sich vorher überlegen können, wie sie mit diesem Thema umgehen, vor allem, weil sie in der Öffentlichkeit stehen. Und ich verstehe nicht, warum zum Beispiel Zelensky sowas macht, bei zumindest umstrittenen Leuten. Also man kann sich doch als Staatspräsident wenigstens passiver verhalten. Man muss sich doch auch nicht noch an die Spitze des Begräbniszuges für Melnyk stellen. Wenn ich es mal zuspitze, die Ukrainer haben mit russischen Kriegsverbrechen zu tun, haben darunter zu leiden, protestieren dagegen, wettern dagegen. Und dann kann man doch nicht Organisationen ehren, die ihrerseits Kriegsverbrechen in Massen begangen haben.
Ja, da gibt es sicher einiges aufzuarbeiten in der Ukraine. Und das wird sicher auch gemacht werden nach dem Krieg. Nun, Sie haben ja gesagt, wir sind keine Experten. Und muss auch sagen, bei uns in Westdeutschland, wo ich groß geworden bin, da hat es auch lange gebraucht, bis uns bewusst geworden ist, welche Verbrechen die deutsche Wehrmacht im Osten, aber nicht nur dort, sondern auch in den besetzten Gebieten im Westen, in Italien, in Frankreich und in anderen Ländern begangen hat. Ein Prozess, den Sie vielleicht in der DDR weniger miterlebt haben. Dafür hat die DDR-Führung gesorgt, jedenfalls aus meiner Perspektive, Herr Deisinger, das darf ich da mal so sagen. Man hatte immer den Eindruck, für die Wehrmacht ist Westdeutschland zuständig und nicht Gesamtdeutschland. Also von daher, wir sind keine Experten, wir können das nicht abschließend bewerten, glaube ich. Dennoch, es sind natürlich berechtigte Fragen und ich habe da auch ein komisches Gefühl dabei, dass sich da Zelensky derart positioniert und sich dann auch der Kritik aussetzt und das insbesondere auch ausgenutzt werden kann durch Russland. Stichwort Denazifizierung, das ja gleich am Anfang des Krieges gefallen ist.
Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz nachhaken. Kann auch sein, dass man sich des eigenen Stellenwertes in der Ukraine, der eigenen Bedeutung für den Westen in einer Art und Weise bewusst ist, dass man sagt, also na gut, was soll's, also der Westen kann gar nicht anders, als uns zu unterstützen, da können wir uns dann solche Sachen erlauben.
Also das glaube ich nicht. Aber das wäre wieder eine Spekulation, die ich da anstellen müsste. Und das lasse ich lieber.
Okay. Dann kommen wir mal noch zum Thema NATO-Osterweiterung. Die wird ja von den Russen immer wieder angeführt als Beleg dafür, dass ihre Sicherheit bedroht ist und dass der Westen Versprechen gebrochen hat. Sie hatten dazu auf der Konferenz vor knapp 2 Wochen in Halle auch eine Diskussion, eine kurze zumindest, und wir haben auch im Podcast immer mal wieder drüber gesprochen. Gab es denn in Halle für Sie da irgendwelche neuen Erkenntnisse oder Argumentationen?
Nein, jedenfalls nicht aus meiner Sicht. Und der Westen, in diesem Fall insbesondere die NATO, hat sich an die Vereinbarung gehalten, die mit der Sowjetunion 1990 und ab Ende 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion mit Russland getroffen worden sind. Das Thema ist international so ausführlich behandelt und aufgeklärt worden, dass dieser Punkt für mich im Grunde genommen erledigt ist. Dennoch gab es tatsächlich in Halle auch entgegengesetzte Auffassungen zu diesem Punkt, die ich zur Kenntnis nehme, aber nicht teile.
Auffassungen, die auch immer wieder in der Öffentlichkeit stehen. Vielleicht lassen wir uns trotzdem mal drüber reden. Vielleicht lassen wir heute zunächst mal zumindest einen Punkt weg, den Sie schon oft betont haben, nämlich, dass die Russen wissen würden, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist und die Sicherheit der Russen nicht bedroht, weil Letzteres kann man ja noch so oft sagen, die Russen haben dennoch mindestens genauso das Recht, das anders zu sehen. Die Russen haben natürlich das Recht, sich bedroht zu fühlen. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass immer wieder gesagt wird, es gab ein Versprechen, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnen wird. Gab es das aus Ihrer Sicht? Also beziehungsweise eigentlich ist Quatsch die Frage, die Zusage gab es ja. Ne? Der damalige Bundesaußenminister Genscher hat sie nicht nur einmal von sich gegeben. Wir hören mal ganz kurz rein, was er an einer Stelle gesagt hat.
Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten.
Also das war Hans-Dietrich Genscher, Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, gesagt hatte, dass am 2. Februar 1990 auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Außenminister James Baker. Nun könnte man ja fragen, ja, wie hätte das auch gehen sollen, sich nach Osten auszudehnen, denn es gab ja auf der anderen Seite noch den Warschauer Pakt.
Zunächst muss ich eins sagen, mit Ihrer Einleitung bin ich nicht ganz einverstanden. Also ein Verteidigungsbündnis von heute 32 demokratischen Staaten, vor 2022 waren es 30 Staaten, das ist keine militärische Bedrohung. Das kann keine militärische Bedrohung sein. Und das weiß die russische Führung auch. Ich habe selbst in 44 aktiven Jahren und jetzt 6 Jahren in der Ausbildung von aktiven Offizieren der NATO niemals ein Übungsszenario erlebt oder gestaltet gar, das gegenüber der Sowjetunion oder Russland aggressiv war. Und ich weiß, dass es die russischen Militärs ebenso sehen. Sie waren ja bis zum Ende der Kooperation nach der Annexion der Krim immer mit dabei. Sie waren ja im Hauptquartier der NATO präsent mit einer Verbindungsorganisation. Sie haben es selbst so miterlebt. Und Putin weiß das natürlich auch. Eine militärische Bedrohung durch die NATO hat es nicht gegeben. Und das sind Fakten, an denen man nicht vorbeireden kann. Aber es sind gleichzeitig auch meine Erlebnisse. Entschuldigung, dass ich deshalb Ihren Vorschlag jetzt nicht folge und diesen wichtigen Punkt der vermeintlichen Bedrohung Russlands und der NATO weggelassen habe. Aber dieses ist ja der Ausgangspunkt der putinschen Argumentation. Und das kann man nicht oft genug eigentlich sagen. Diese Argumentation ist wahrscheinlich die größte Lüge dieses Krieges und deshalb musste das jetzt nochmal sein. Aber jetzt zu Außenminister Genscher. Wenn man Außenminister Genscher so eng zitiert, wie Sie es gerade getan haben, dann kann man es in einem frühen Zeitpunkt der Verhandlungen, der Fall der Berliner Mauer lag ja zu dem Zeitpunkt erst 3 Monate zurück, auf die spätere Vereinbarung beziehen, dass sich die NATO nach einer deutschen Wiedervereinigung nur auf das Gebiet der damaligen DDR ausdehnt. Die Sowjetunion gab es ja noch, sagten Sie gerade. Und zur Sowjetunion gehörten damals noch die baltischen Staaten. Ja, und der Warschauer Pakt existierte ebenfalls noch. Dazu gehörten Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Warum sollte sich also ein deutscher Außenminister Gedanken machen, was nach dem Zerfall der Sowjetunion folgen sollte? Das stand ja überhaupt noch nicht auf dem Terminkalender sozusagen, auf dem engen Terminkalender, den Herr Genscher immer hatte.
Naja, Genscher war vielleicht doch ein bisschen weitsichtiger und er hat ja noch mehr gesagt. Also nämlich, dass es nicht nur um das Gebiet der damaligen DDR ging. Ich habe ja diese Aussage von Genscher nicht ganz vollständig abgespielt, das wissen Sie. Nicht, dass jemand denkt, ich würde Sie hier hinter die Fichte führen wollen. Wir hören mal den vollständigen O-Ton von Genscher.
Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NADIO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.
Ja, was ist denn mit diesem Nachsatz, dass es ganz generell gilt?
Ja, das war offenbar seine Auffassung, die er in diesem Pressestatement öffentlich gemacht hat. Er hat da offenbar über den Tag hinaus gedacht, denn im Februar 1990 konnte ja noch keiner wissen, dass es zu einer Auflösung des Warschauer Paktes und der Sowjetunion kommen würde. Der amerikanische Außenminister Baker hat sich zu dieser Zeit ähnlich geäußert, musste das aber zwei Tage später auf Intervention des Weißen Hauses zurücknehmen.
Und man könnte ja auch sagen, also klar, mündliche Aussagen gab es halt so einige, Baker hatten sie gerade genannt. Es gab halt nur keine Vereinbarung mit den Russen. Das stimmt ja sicher auch.
Ja, es gab im Vorfeld der Verhandlungen um den deutschen Wiedervereinigungsvertrag, dem 2+4-Vertrag, so einzelne Aussagen, die etwa seit 2007 von Russland dann dazu genutzt wurden, die These des Versprechens des Westens zu verbreiten, die NATO weiter als zur Oder-Neiße-Grenze, also zur deutsch-polnischen Grenze auszudehnen. Aber es gab tatsächlich keine Vereinbarung, in die solche Aussagen geflossen sind. Im Gegenteil. Bereits in der Schlussakte, das war nun weit vorher, 1973, hat die Sowjetunion völkerrechtlich der freien Bündniswahl der Nationen zugestimmt. Im Übrigen auch der Unverletzlichkeit der Grenzen, der friedlichen Regelung bei Streitfällen und dem Verzicht auf Anordnung und Anwendung von Gewalt. Das war ein Meilenstein damals, 1973, der bis 2014 gültigen europäischen Sicherheitsarchitektur. Aber auch in weiteren Verträgen wie der Charta von Paris 1990, also nach dem Genscher-Zitat, in der der Kalte Krieg für beendet erklärt wurde und darüber hinaus die Demokratie als einzig legitime Regierungsform bezeichnet worden ist. Russland hat es unterschrieben mit der Verpflichtung zu freien Wahlen, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Minderheitenschutz und den Menschenrechten als zentrales Prinzip. Dann natürlich die NATO-Russland-Grundakte 1997 mit der Vereinbarung der Souveränität der Nationen und der Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit aller Staaten und ganz zu schweigen von dem Budapester Memorandum noch davor 1994, in dem die Ukraine zustimmte, ihre 2000 ex-sowjetischen Nuklearwaffen abzugeben, um im Gegenzug Sicherheitsgarantien durch Russland, den USA und Großbritannien zu erhalten. Sicherheitsgarantien, die die Anerkennung der bestehenden Grenzen der Ukraine versprachen und Gewalt oder Drohung von Gewalt verbaten. Das waren die Vereinbarungen, die jetzt in diesem Zusammenhang mit dieser Diskussion auch unterschrieben worden sind, eben auch von Russland und was die Helsinki-Schlussakte angeht, von der Sowjetunion.
Ich überlege auch gerade, wie hätte so eine Vereinbarung aussehen können, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausdehnt. Dann hätten doch alle NATO-Länder gemeinsam beschließen müssen. Also wir nehmen nie und nimmer jemanden auf, dessen Gebiet jenseits der Oder liegt. Aber das haben sie ja auch nicht gemacht.
Ja, so ist es. Eine NATO-Osterweiterung hat es ja aktiv nie gegeben, sondern man hat den legitimen Wunsch der osteuropäischen Staaten nach jahrelangen Gesprächen, hat man dann entsprochen. man hat dann zugelassen, dass sie dem westlichen Bündnis angehören. Das ist ja auch ein langer Prozess gewesen der Ratifizierung auch dieser Beitritte. Im Fall der Ukraine und Georgiens hat man trotz Drängens des damaligen US-Präsidenten George W. Bush auf dem Gipfel in Budapest 2008 nicht entsprochen. Da steht zwar im Kommuniqué sinngemäß, die Ukraine und Georgien werden Mitglieder der NATO werden. Gleichzeitig wurde aber der Membership Action Plan, also die Umsetzung, die bürokratische Umsetzung eines solchen Beitritts, noch nicht mal gestartet. Das heißt, in der Sprache der Gipfelbeschlüsse, in denen ja keiner sein Gesicht verlieren darf, ein NATO-Beitritt der Ukraine und Georgiens steht nicht an. Und so kam es ja auch. Die Ukraine ist heute noch nicht Mitglied der NATO und wird es wahrscheinlich nicht werden.
Wenn ich jetzt nochmal zu Genscher zurückkomme, Sie haben vorhin gesprochen, dass das Genschers Auffassung war. Man muss ja sicher auch dazu sagen, dass Genscher mit seiner Position, die wir ja gehört haben, wir dehnen uns nicht nach Osten aus, das gilt auch nicht nur für die DDR und so weiter, dass er mit seiner Position nicht unumstritten war. Ne? Er lag mit solchen Aussagen, soweit ich das weiß, auch nicht auf der Linie des Bundeskanzlers. Mir scheint das so ein bisschen so zu sein, dass Genscher zwar für diese Position gekämpft hat, auch in der Öffentlichkeit, sich aber am Ende dann nicht durchsetzen konnte.
Das mag sein, das wissen wir aber nicht. Die Diplomatie hat ja ihre eigenen Regeln. Gerade in einem Verhandlungsprozess, der noch nicht mit einem verbindlichen Ergebnis abgeschlossen war, damals im Februar 1990. Auf jeden Fall steht fest, dass weder ein deutscher Außenminister noch ein amerikanischer Außenminister rechtlich und politisch autorisiert waren, solch weitgehende Zusagen zu machen. Am Ende gilt das, was unterschrieben wurde. Und die russische Diplomatie ist erfahren genug und weiß, was sie zur Unterschrift empfohlen hat. Sie konnten natürlich nicht wissen, was Jahre später von einer neuen politischen Führung, also Putin, und seiner Propaganda gemacht wird. Putin hat am Anfang ja auch eine andere Auffassung vertreten zu dieser Frage, oder jedenfalls öffentlich hat er es so getan, als ob das eine andere Auffassung ist. Weiß ich nicht, ob er das insgeheim schon vorhatte. Auf jeden Fall hat er den baltischen Staaten zum NATO-Beitritt gratuliert. Er hat auch, und da ist der Zeitzeuge der Botschafter, der deutsche Botschafter von Fritsch, der in dem Podcast von Paul Ronsheimer das sehr schön beschreibt, in dem Gespräch mit Ronsheimer, dass Putin nach einer Pressekonferenz, ich glaube es war 2004, gesagt hat auf eine Frage, also das ist keine Beeinträchtigung, ich zitiere es jetzt mal aus dem Gedächtnis und sinngemäß, ist keine Beeinträchtigung der Sicherheitsinteressen Russlands. Also der hat das dann sehr tief gehängt und spricht heute aber ganz anders darüber.
Ich will jetzt zum Ende nochmal fragen, nochmal zu den Punkten kommen, von denen ich Sie gebeten hatte, Sie wegzulassen, was Sie dann aber doch nicht getan haben, was auch nicht schlimm ist. Aber ich muss trotzdem nochmal fragen, kann es sein, dass für die russische Position im Westen nicht genügend Verständnis herrschte und herrscht, dass man russische Bedenken möglicherweise am Ende immer wieder beiseite gewischt hat, auch eben mit solchen Argumenten, wie Sie sie immer wieder bringen und auch vorhin gebracht haben, nach dem Motto, Mensch, ihr seht doch, dass wir friedlich sind, was wollt ihr denn? Also damit bin ich bei diesen Punkten, die Sie vorhin nochmal angesprochen haben.
Also ich habe mir erlaubt, die Punkte, wie Sie sagen, ich nenne sie Fakten, schon vorher zu bringen. Sie wollen mir jetzt sagen, dass ich mit meinen Argumenten Bedenken beiseite wische. Das tue ich nicht. Ich nenne das, was ich persönlich erfahren habe, nochmal, und was sich jedermann, auch Wissenschaftler, erarbeiten können, Fakten. Ich wiederhole, dass aus meiner ganz persönlichen Erfahrung zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung Russlands durch die NATO gegeben hat. Und ich wiederhole nochmal, dass es auch die russischen Generale und letztlich auch Putin weiß, dass es so ist. Im Gegenteil, es gab bis 2014, also bis zur Annexion der Krim, die Absicht der deutschen Heeresführung, ein russisches Verbindungskommando nach Strausberg einzuladen, dort zu stationieren. Und es gab die Absicht, das weltweit modernste Gefechtsübungszentrum des Heeres in der Altmark zu kopieren und an Russland zu liefern. All das wurde mit der Annexion der Krim natürlich hinfällig, aber die Planungen waren bereits da. Und das zeigt eigentlich, wie stark auch die Kooperation war. Und deshalb kann man aus dieser Kooperation nicht eine Bedrohung machen von einem Tag auf den anderen.
Vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen, aber es ist ja über eine Entwicklung über Jahre. Es passiert ja auch immer was. Die NATO war auch aktiv, die Russen waren aktiv und haben Politik gemacht. Letzte Sache, wenn man sich das Ganze mal grafisch anschaut, Herr Bühler, da kann man doch deutlich sehen, also wer da an wen herangerückt ist. Und wenn die Russen sagen, wir empfinden das jetzt als Bedrohung, dann kann man doch nicht einfach sagen, nö, also ihr müsst also sehen wie wir. Das kann man doch ganz prinzipiell nicht. So kann man doch keine Diskussion führen.
Also wenn Sie ganz genau wissen, dass Sie keine Bedrohung sind, wie wollen Sie das dann tun? Wollen Sie einfach zulassen, dass man Sie als Bedrohung empfindet, oder wollen Sie die Fakten rüberbringen, wollen Sie das erklären? Das haben wir jahrelang gemacht. Und es sind viele Themen jahrelang diskutiert worden, um ja den russischen Bedrohungsempfinden auch gerecht zu werden. Im Übrigen, Bedrohungen, jetzt komme ich auf Ihre Grafik dort, Bedrohungen haben in der heutigen Welt nicht unbedingt was mit räumlicher Nähe zu tun. Und wenn Sie die Karte anschauen, Russlands, Sie haben sie ja jetzt vor Augen, dieses Riesenland, und vergleichen, was vor 2022 an Eingreisung der NATO, so wurde es ja häufig genannt, Eingreisung vorhanden war, und was jetzt vorhanden ist, nachdem Finnland auch Mitglied der NATO ist und zusammen mit Schweden, aber Finnland hat natürlich die Grenze, dann hat sich das deutlich vermehrt, ist aber immer noch im Verhältnis zum Gesamtrussland, dem größten Land der Erde, nicht relevant. Die Bedrohung, die das Putin-Regime empfindet und tatsächlich hat, ist, dass das Virus der Demokratie immer näher an Russland heranrückt. Das verstehe ich. Das ist aber keine militärische Bedrohung. Das ist das verbriefte Selbstbestimmungsrecht der Völker. Der Finnen und Schweden beispielsweise, die nach der russischen Invasion 2022 ihre Neutralität aufgegeben haben. Das sind im Übrigen auch Armenien und Kasachstan, die einen Ablösungsprozess von Russland eingeleitet haben, so will ich es mal formulieren. Die Georgier, die Moldawier gehören auch dazu. Sollten wir in Ihren Augen, jetzt diskutieren wir beide, in Ihren Augen, aber auch völkerrechtswidrig sagen, euer Wunsch, souverän über ein Bündnis zu entscheiden, interessiert uns nicht. Ihr gehört zur Einflusssphäre der Russischen Föderation und alles, was wir seit Helsinki seit 1973 verbindlich unterschrieben haben, das interessiert uns nicht mehr?
Nicht unbedingt, aber es sind ja immer zwei Seiten, die zu einer NATO-Mitgliedschaft gehören. Nämlich die Staaten, die rein wollen, also das ist ihr Recht, das Bündnis zu suchen. Das Bündnis muss allerdings auch sagen, ja, wir wollen euch haben. Wenn das Bündnis sagen würde, nee, aufgrund der Situation so und so können wir euch nicht aufnehmen, wollen wir euch nicht aufnehmen, ist ja beispielsweise derzeit mit der Ukraine so, dann findet diese NATO-Mitgliedschaft halt nicht statt. Also es ist nicht nur so, dass die Staaten allein entscheiden, die in das Bündnis wollen, sondern das Bündnis das doch auch mit.
Ja, natürlich, das ist selbstverständlich. Aber warum sollte man ihnen das verweigern? Das ist mein Punkt.
Weiß ich nicht. Also wenn man die internationale Lage analysiert, dann kommt man vielleicht manchmal zu solchen Schlüssen. Also in dem konkreten Fall vielleicht nicht, aber die Möglichkeit besteht ja zumindest.
Also fest steht, dass das europäische Bündnis, die Europäische Union und auch die NATO, das sind zwei Organisationen, die dafür gesorgt haben, dass 80 Jahre lang jetzt Friede in Europa herrscht. Und da ist es umso verständlicher, dass auch die Länder des westlichen Balkans, das kann ich auch noch dazu sagen, die Länder des westlichen Balkans in diese Organisationen hineindrängen, sofern sie noch nicht Mitglied sind.
Okay, Herr Kühler, ich muss Ihnen aber trotzdem an eine Sache nochmal widersprechen am Ende. Sie haben vorhin einfach so gesagt, naja, Bedrohung hat nicht unbedingt was mit räumlicher Nähe zu tun. Und ich möchte Ihnen gerne widersprechen mit Ihren Aussagen, die Sie im Podcast halt auch immer wieder tun. Wenn wir den Krieg in der Ukraine nehmen, Raketen, die grenznah aus Russland abgeschossen werden auf Gebiete in der Ukraine, die Vorwarnzeit für Sicherheitsmaßnahmen oder für das Inschutzbringen von Leuten irgendwie ist sehr, 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 sehr kurz. Also natürlich hat Bedrohung auch was mit räumlicher Nähe zu tun, oder?
Also, Herr Deisinger, da können wir jetzt lange diskutieren darüber. Es gibt natürlich auch Raketen, die nicht vom festen Boden aus geschossen werden, sondern die von einem Unterseeboot abgefeuert werden. Und schon ist Ihre Argumentation widerlegt. Es gibt natürlich auch Bedrohungen, die von See auch kommen können. Es gibt auch Länder hier in Europa, die neutral sind und die mit Sicherheit bei einer Verschlechterung einer Sicherheitslage auch immer mal schauen müssen, was ist denn eigentlich im Mittelmeer an Gefahrenpotenzial vorhanden. So will ich das verstanden wissen, dass es also Bedrohungsszenarien gibt, die also nichts mit diesen Eingreisungsbefürchtungen zu tun haben.
Ich wollte auch nur sagen, Bedrohung hat natürlich auch etwas mit räumlicher Nähe zu tun, natürlich nicht ausschließlich.
Und na gut, Herr Deisinger.
Ja, wir finden bestimmt noch mal Gelegenheit, drüber zu streiten, das fortzusetzen hier im Podcast. Das Thema wird ja an sich auch noch eine Weile umstritten sein. Da kann man noch so lange reden. Das wird nicht sich einfach so beerdigen lassen. Und eigentlich kann
eins kann man allerdings nicht reden. Was unterschrieben ist, ist unterschrieben.
Man kann ja auch Verträge kündigen. Machen ja die Russen und die Amerikaner auch vor bei Abrüstungsverträgen, Rüstungskontrollverträgen und so weiter.
Deisinger, weiß ich jetzt nicht, ob da Kündigungsklauseln drin sind in der Charta von Helsinki. Das kann ich tatsächlich nicht schauen, aber sobald der Podcast jetzt beendet ist, werde ich das nachschauen und nachlesen.
Dann bin ich gespannt auf Ihre Informationen in der nächsten Woche dazu. Ich würde sagen, wir machen
Fakt
damit.
Fakt ist aber auch, dass niemand das gekündigt hat. Ne?
Ja.
Auch das.
Dennoch machen wir heute Schluss an dieser Stelle.
Gut.
Auch heute habe ich noch einen kleinen Hörtipp, was ganz anderes als das, was wir hier immer behandeln. Der sogenannte Gender Pay Gap, also der Unterschied zwischen dem, was Männer und was Frauen verdienen, der liegt in der EU bei über 11%. Eine neue Richtlinie soll diese Lücke verkleinern, für mehr Lohngerechtigkeit sorgen. Kann das funktionieren? Und was macht ausgerechnet das kleine Luxemburg zum Frauenparadies? Darum geht es in der neuesten Folge des ARD-Europa-Podcasts .eu. Dort spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche über spannende EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser aller Leben prägt. Jeden Freitag gibt es eine frische Folge in ARD-Sounds. So, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Danke, dass Sie weiterhin so großes Interesse an unserem Podcast haben. Wir freuen uns über jede Mail, ob Lob, einfach nur Anmerkungen oder auch Kritik. All das bitte gerne an general@mdraktuell.de. Sie können auch anrufen unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Wenn alles so klappt wie geplant, dann wird das am kommenden Mittwoch, am 17. Juni sein. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.